Sind wir auf Sendung? Ja, wir sind auf Sendung. Hallo, ich bin Florian und ich mache den Echte Papas Podcast, das auch schon seit 175 Folgen mittlerweile. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Und ich mache den natürlich zusammen mit, jetzt habe ich das schon verraten, aber er sitzt.
Hast du schon verraten? An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Men's Health Dead Magazins. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papas.
Ja, wir machen das schon echt ganz schön lange.
Genau. Und wir machen weiter, ne?
Genau.
Deswegen so. Habe ich auch eine Frage mitgebracht. So, und weil die nachfolgende Folge schon sehr lang ist, zwangsläufig, hier meine kurze Frage. Marco, wie war deine Geburt?
Musst du meine Mutter fragen. Punkt.
Perfekt, gut, alles gesagt. Natürlich geht es um das Thema Geburt, aber nicht einfach nur so, ne, technisch und welche Taschen packt man und was man nimmt. Nein, wir gehen tiefer. Das ist jetzt die Brücke für dich.
Wir gehen tiefer. Genau. Also, um nochmal ganz kurz zu sagen, es geht natürlich nicht um meine Geburt, sondern um die Geburt meiner Kinder. Ich tatsächlich habe zwei, wie vielleicht einige wissen. Und ich muss sagen, zwei Kinder, zwei ganz unterschiedliche Geburten. Und jetzt schlage ich die Brücke zu unserem Gast. Der hat nämlich nicht nur zwei Geburten erlebt, sondern rund 60.000 Geburten.
60.000. Das muss man sich einfach mal kurz vorstellen.
Genau. Innerhalb von 40 Berufsjahren, das ist nämlich der Dr. Wolf Lütje, Geburtshelfer, Gynäkologe und eigentlich fast hätte ich Guru gesagt, Geburtsguru, das ist immer so despektierlich, aber der hat so viel Erfahrung und wir haben ihn einfach mal gefragt, wie wir davon profitieren können. Nicht, dass wir noch ein drittes Kind planen, aber vielleicht der ein oder andere Hörer.
Total. Und ja, es gibt eine Menge Aha-Effekte und ich glaube, das soll auch schon alles sein, was wir jetzt hier spoilern.
Nee, eins muss ich noch spoilern. Es ist nicht nur für Leute gedacht, die vielleicht gerade schwanger sind oder kurz vor der Geburt stehen, sondern der hat so einen Erfahrungsschatz, das ist für alle wichtig. Und letztendlich, auch wenn man seine Vaterrolle reflektieren will, wo fängt man da an? Bei der Geburt.
Stimmt. Danke für den Kontext.
So, und jetzt fangen wir aber mit unserem Gesprächspartner an, oder?
Jawohl.
Willkommen, Dr. Wolf Lütje. Schön, dass du da bist bei den Echten Papas. Wir freuen uns total.
Hallo Wolf, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich wahnsinnig und ich habe gleich eine Frage an euch. Gibt es auch unechte Papas?
Die Frage würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Es gibt auch unechte Papas, ja.
Gut. Also genau, wir zählen uns jetzt zu den Echten, bitte.
Wir sind die Echten. Letztendlich geht es einfach auch ein bisschen so um authentisch sein, um ehrlich sein tatsächlich. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Wir können doch die ehrlichen Papas sein, weil wir wollen ja nichts verschönen oder irgendwie drumherum reden. Also du kannst gerne Tacheles reden und ich glaube, du kannst viel Tacheles reden, weil du hast eine riesige Berufserfahrung.
Absolut.
Allein 40 Jahre als Geburtshelfer und Frauenarzt, aber du bist ja auch selbst siebenfacher Vater. Auch eine Großfamilie. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, bei wie vielen Geburten deiner Kinder warst du eigentlich selbst dabei? Oder ist das sowas, dass man sagt, so nee, die begleitet man gar nicht aus irgendwelchen beruflichen Gründen? Willen.
Also ich versuchte ja immer schon ein Vorzeigevater zu sein und meine Söhne, ich bin ja in der besonderen Lage, die, glaube ich, fast keiner in diesem Land, vielleicht sogar weltweit, bieten kann. Ich bin als ganz junger Vater von vier Söhnen geworden. Die sind alle zu Hause geboren. Und jetzt als ganz alter Vater, ich bin schon 68 und meine Jüngste ist 11, Vater von drei Töchtern. Ja, also das ist ja, wenn man sich überlegt, hier der Junge, da der Alte, da nur Jungs, da nur Mädchen. Also wenn ich über irgendwas sprechen kann, und ich habe ja eine Biografie mit einem Erfahrungsspektrum von 60.000 Geburten, ja, also ich habe so viel Frauen bei der Geburt zugeguckt, aber ich habe selber nie ein Kind bekommen. Und die einzige echte Kompetenz, die ich habe, ist die des Vaterseins, weil das durfte ich 7-mal erleben, auch in diesen unterschiedlichen Aggregatzuständen, mit allem, was das so an Vor- und Nachteilen mit sich bringt, ja, und die halten sich wirklich die Waage. Und ich war bei allen Geburten natürlich dabei. Aber was völlig klar war, ich war so auf dem Endstrecke meines Medizinstudiums beim ersten, der ist 83 geboren. Ganz klar, ich bin nur Vater und ich bin nie Arzt. Das war ein Grundthema immer. Und habe immer den Hebammen vertraut und natürlich auch mal Ärzte haben wir Gott sei Dank nie gebraucht. Alles, Gott sei Dank, Gnade, physiologische Geburten gewesen zu Hause und in der Klinik. Und ich war immer nur der Papa, nie der Arzt und durfte die alle begleiten und habe ganz viel meiner Erfahrung auch im Vatersein da gesammelt. Ich war übrigens auch einer der ersten in den 80er Jahren, der zum Beispiel den Namen der Frau angenommen hat, der sich, obwohl es sowas gar nicht gab, Elternzeit genommen hat. Das habe ich übrigens bis in die Corona-Zeit mitgenommen. Ich habe meinem Arbeitgeber in Corona-Zeit gesagt, einmal in der Woche operiere ich nicht, mache ich keine Geburten, ich bin zu Hause, meine Frau will auch mal arbeiten. Das habe ich durchgesetzt, das muss man sich mal vorstellen, als Chefarzt, kaum vorstellbar. Also ich habe an vielen dieser Grundfesten des Patriarchalen immer gerüttelt, nicht nur in meinem Beruf, sondern selber, und habe versucht, da immer ein bisschen voranzuschreiten, habe aber auch so meine Erfahrung gemacht. Ich weiß noch, wie ich mit meinem jüngsten 83 dann, war ganz Hochzeit der Frauenbewegung, spazieren ging und hatte den, so lange Haare hatte ich dann, Bart und hatte hier den im Snuggly vorne. Und dann ging ich an einem Frauenbuchladen vorbei und dachte, guck doch mal da rein. Klopfte freundlich, ging rein, dann guckten die mich an und dann sagten die zwar, naja, du siehst jetzt nicht aus wie ein Patriarch, aber hier dürfen keine Männer rein in den Laden. Dann wurde ich wieder rausgeschickt. Ja, habe ich alles erlebt. Und darum kann ich, glaube ich, da ein Stück weit mitreden. Neben der Erfahrung, die ich natürlich gemacht habe als Geburtshelfer, die Männer kamen, das war ja so die Hochzeit, als die Männer so anfingen, im Kreißsaal aufzulaufen. Bis heute weiß ja kein Mensch, wer die reingelassen hat. Ja, also einerseits wollten das die Frauen, die wollten den Männern vorführen, hier, guck mal, was wir hier leisten. Und die haben auch wirklich die Idee gehabt, wenn Männer Geburten sehen, werden sie friedfertiger. Ja, spannend und denk mal über ihr Rollenbild nach. Alles ist passiert. Aber es gibt auch eine Theorie, die sagt, weil die Frauen damals so aufmüpfig waren, hat sich dieses patriarchale System gesagt, komm, lass uns die Männer mal reinholen. Mit denen kann man wenigstens vernünftig reden. Und dann können wir mal gucken, ob wir diese Frauen wieder domestizieren. War ja auch, warum sollten die Patriarchen plötzlich Männer reinlassen? In einen Klinikbetrieb, am Ende auch in einen OP. Es war völlig unverständlich, dass plötzlich Laien bei irgendwas Medizinischem dabei sein durften. Aber es ist passiert. Und Ulf Schiefenhöfel, das war ein berühmter Humanethologe in den 80er Jahren, hat viel auf Neuguinea geforscht, auch viel zu Vätern geforscht. Der hat mal gesagt, dass die Männer in den Kreißsaal gekommen sind. Das ist es bis heute. Ist das größte Kulturexperiment der Menschheit. Ich mache mal Klammer auf, ohne ein Ethikvotum. Ja, also bis heute weiß auch keiner wirklich unterm Strich, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Ja, wir haben da nicht so richtig viel geforscht dazu. Ich komme jetzt nach der Anfangsphase, wo natürlich wir schon vieles mit Schamthemen zu tun hatten, mit auch völlig überforderten Männern, ängstlichen Männern. Ich weiß noch, einmal pro Woche ist ein Mann ausgerastet, weil der einfach seine Frau nicht leiden sehen konnte, weil er Geburt nicht verstanden hat und dass das normal ist, dass Frauen sich dazu auch äußern und tönen und haben eingefordert, wo ist jetzt sofort dein Chef und der macht sofort einen Kaiserschnitt und der löst meine Frau. Und mein Chef war ein sehr ängstlicher und wir haben Kaiserschnitte gemacht, weil der Mann das eingefordert hat. Das gibt's heute nicht mehr, aber das war die Anfangsphase.
Okay, aber noch einmal ganz kurz zurückzukommen auf deine ersten vier eigenen Geburten sozusagen. Juckt es da nicht in den Fingern? Also als Gynäkologe, also hat man da das Skalpell nicht immer griffbereit bei den eigenen Geburten?
Nein.
Oder
nein.
Ist man da wirklich so emotional involviert beim Geburtsvorgang an sich, dass man das ausschalten kann, wenn es auch mal nach Komplikationen aussieht?
Also es ist die Grundvoraussetzung, sage ich immer. Du musst versuchen, dass diese Projektion, die da stattfindet, dass die außen vor ist. Du musst wirklich dir sagen, nein, das ist hier meine Rolle als Vater. Und die andere Rolle, dafür habe ich eine Hebamme. Bei den ersten zwei Geburten war immer noch ein Freund dabei. Ich war ja noch gar nicht Gynäkologe damals. Ich war gerade meine Facharztausbildung zu machen. Es war aber bei Nummer 3, 4 dann anders. Aber am Anfang hatte ich noch nicht viel Erfahrung. Aber wir hatten einen Freund, der war so kurz vorm Facharzt. Der kam mit zur Geburt. Und ich habe das komplett in diese Hände gelegt und später komplett in die Hände der Hebamme. Und das ist ein Grundprinzip, weil sonst kommst du in so einen Rollenkonflikt. Ja, schreibe auch relativ viel Gutachten. Ich stelle oft fest, wenn das nicht klar ist, wer welche Rolle hat und wer auch dafür sorgt, dass möglicherweise die Rolle, die in mir schlummert, nämlich dieses Eingreifen wollen, jemand anders übernimmt, dann wird es total gefährlich. Also es ist richtig wichtig, dass man sich immer klar wird, wer bin ich hier, was ist mein Auftrag, und wenn es Aufträge gibt, die ich glaube, erfüllt werden müssen, müssen die andere übernehmen. Und das habe ich gut hinbekommen.
Das glaube ich. Ich meine, bei 7 Kindern und 60.000
Erfahrung. Ich habe die nicht alle begleitet, aber ich habe natürlich immer mitbekommen, ne? Auch wenn ich in Urlaub war, habe ich immer noch mal geguckt, was waren so in letzter Zeit, war da was Besonderes. Also ich kann schon sagen, das ist ein Erfahrungsspektrum von 60.000. Vielleicht waren einige Tausend, bei denen ich natürlich persönlich auch dabei war. Und natürlich habe ich, ne, je weiter ich in der Leiter aufstieg, Oberarzt, leitender Oberarzt, Chefarzt über fast 20 Jahre, hat man natürlich immer die eher schlimmen Dinge begleitet als die physiologischen einfachen Geburten, weil das haben in der Regel Hebammen alleine gemacht.
Aber das finde ich ganz spannend. Lass uns da gerne mal einsteigen, weil bei 60.000 Geburten, das ist ja, ein Pilot zählt ja seine Erfahrung in Flugstunden. Ich würde mal sagen, du zählst sie ungefähr so in Geburten. Welche der 60.000 Geburten ist dir so richtig hängen geblieben, weil das war eine außergewöhnliche Geburt? Und ich meine, wir haben leider nur eine Dreiviertelstunde.
Ich muss dir trotzdem sagen, ich werde die Frage nicht so auf den Punkt bringen,
das
weil
ist okay.
ich bin ja jemand, der in dem sowohl als auch unterwegs und nicht in dem entweder oder. Das heißt, ich muss immer auf beide Seiten gucken. Und ich werde dir ein Beispiel für und das ist ja hier echte Papas, ist ja auch authentisch, eine Geburt erzählen, die mal zu meinen schönsten gehört und eine, die zu meinen schrecklichsten gehört.
Finde ich gut.
Beides hat hier Platz. Ich will es kurz machen. Meine schönste Geburt war, als ich, und da habe ich mich weiter aus dem Fenster gelehnt und mein ganzes Team hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber wir haben es hinbekommen. Eine Frau, die hatte schon 3 Kaiserschnitte und hat eine Hochrisiko-Zwillingsschwangerschaft ausgetragen. Und die hat den Wunsch gehabt, noch einmal einen Versuch zu bekommen für eine physiologische normale Geburt. Und keiner hat der eine Chance eingeräumt. Und wir haben es hinbekommen und unter sicheren Rahmenbedingungen, dass die am Ende, und da war ich nur mit der leitenden Hebamme in der Ecke gestanden, zugeguckt haben, wie diese Frau selbstbestimmt, eigentlich total allein, wir haben nichts gemacht, ihre Zwillinge da geboren hat. Und das hat mich, also da war ich stolz auf uns und stolz auf diese Frau. Und es hat mir noch einmal ganz klar gesagt, wir müssen uns in Zurückhaltung üben, solange es irgend geht. Ja, nicht gleich, da ist ein Risiko, oh Gott, es gibt eine Katastrophe, sondern sagen, nee, wir steigen ein, wenn die Störung eintritt. Da gab es keine Störung. Und diese selbstbestimmte Geburt im Hochrisikofall geht nur, wenn wir sagen, die Frau muss das alleine machen. In dem Moment, wo wir irgendwas anfangen zu machen, ne, treten wir eine Kaskade los, kann nicht gut sein. Also haben wir auch der Frau gesagt. Wenn das alles gut läuft, wir haben natürlich die Herztöne gemacht, alles gemacht, was man so macht in der Klinik, aber haben gesagt, wir setzen komplett in deinem Fall auf physiologischen Verlauf, wenn du den hinbekommst, du, deine Plazenta, deine Kinder, deine Name, ist gut, wenn nicht, brechen wir es ab. Da war sie einverstanden und sie hat es hinbekommen, weil wir so gestrickt waren und weil sie so gestrickt waren. Und diese Kombi war super, aber ich habe es auch erlebt, leider als junger Arzt, eine Frau, die kriegt das dritte Kind, verdreht plötzlich die Augen. Und wir stellen fest, die hat das Schlimmste, was es gibt, was viele Geburtshelfer nie erleben. Ich habe es dreimal erlebt in meinem Leben, extrem selten. Achtung, Achtung, hier kein Mann soll sich jetzt angetriggert fühlen. Ja, immer dran denken, was häufig ist häufig, was selten ist selten. Eine Fruchtwasserembolie ist was extrem Seltenes. Ja, das ist wie ein Flugzeugabsturz oder noch seltener. Die habe ich aber erlebt und ich habe dann noch das Kind retten können mit einem Notkaiserschnitt, aber die Frau ist verstorben. Sie ist auch deswegen verstorben, weil ich den Kaiserschnitt gemacht habe, weil in so einem Fall das Gerinnungssystem im Körper plötzlich komplett zusammenbricht und es einfach aus allen Poren blutet, in dem Fall aus der Wunde des Kaiserschnitts. Und die Frau ist leider verstorben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das habe ich noch, weiß ich noch gut, wie ich dann rausging, da kauerte der Mann, musste mich zu dem Mann setzen. Ich hatte so das Gefühl, obwohl es nicht war, also ich hatte das Gefühl, ich habe die Frau umgebracht, ne, und musste dem Mann sagen, du bist jetzt Witwer von 2 Kindern, du hast deine Frau verloren und dein jüngstes Kind ist vielleicht schwer behindert. Das war ein Gang nach Canossa, das war schrecklich. Aber beides hat mich auf jedes auf seine Weise geprägt. Nämlich erstens die Erkenntnis, ja, sowas passiert, das ist aber extrem selten. Und das Seltene, davon lasse ich mir nicht die Freude und nicht meine Grundhaltung, das Geburt, was Physiologisches ist, dass ich in Chancen und nicht in Risiken denke, nicht nehmen. Und das hat mir auch ermöglicht, mich immer wieder auf die andere Seite zu schlagen, obwohl ich natürlich alles erlebt habe, was man sich nur so vorstellen kann. Kaum ein Zweiter in diesem Land. Und es ist auch nicht immer alles gut ausgegangen. Ja, und ich habe, glaube ich, wenig Fehler gemacht, aber sicher auch welche. Und so bin ich da immer mit großer Freude, ja. Also wenn ich Leute fragen, ja, ich bin immer gerne in die Arbeit und abends gern nach Hause. Und jetzt ist es genauso, ich bin zwar Rentner, ich gehe auch morgens gern in die Arbeit, komme ganz gern nach Hause abends, bin aber immer am selben Ort. So wie jetzt hier mit euch zusammen.
Ja, es muss aber sehr, ich habe einen Schimmer, nur einen Schimmer davon, wie schwer das gewesen sein muss, aber ich kriege Gänsehaut, wenn du das erzählst.
Gut, aber vielen Dank für die Spoiler oder für die Triggerwarnung auch, weil das muss man wirklich sagen, dass das wie so ein Flugzeugabsturz ist, ne? Also ja, bitte nicht absolut Abschrecken lassen.
Nein, nie, gar nicht, ja. Im Gegenteil.
Wolf, du nennst dich ja selbst Deutschlands ganzheitlichster Geburtshelfer. Dieses ganzheitlich oder jetzt in diesem Superlativ sogar, magst du das einmal kurz erklären, diese Bezeichnung, also was man darunter verstehen muss?
Ich tue dem Verlag nicht weh, ne, weil das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Also ich weiß schon, wer ich bin, aber ich habe auch eine gewisse Bescheidenheit. Ich hätte das nie da reingedruckt. Aber und da musste lang mit mir kämpfen, dem so zu genehmigen, dass das auf dieses Buch gedrückt wird. Und dann hatte ich mir noch gedacht, nachhaltig, damit kannst du am ehesten leben und damit kannst du dich erst nicht nur identifizieren und das entspricht auch ein bisschen der Wahrheit. Warum denn nachhaltig? Also zwei Dinge. Erstens bin ich dadurch, dass ich auch Psychotherapeut bin und Präsident der größten Fachgesellschaft in unserem Fach, die sich mit Psychosomatik beschäftigt, nebenbei nicht nur hocherfahrener Geburtshelfer, sondern auch noch Beckenbodenspezialist, schon jemand, der diesen Betreuungsbogen um die Geburt wie kein Zweiter in diesem Land abbilden kann. Das hat mich dazu geführt, dass man diesen Superlativ verwenden kann. Und das Zweite ist, dass ich, glaube ich, auch wie kaum einer so extrem bereit bin, ganzheitlich, holistisch mit Perspektivenwechsel zu denken. Also ich kann sowohl sowas Schreckliches aushalten und, glaube ich, gut managen, was ich gerade erzählt habe. Ich kann aber auch eine Frau verstehen, die zum Beispiel sagt, hatte ich mal im Interview gehört, ich mache eine Alleingeburt. Und das mache ich nur, weil ich zwar weiß, dass der sicherste Ort für die Geburt eines Kindes eine Klinik ist, ich aber da nicht hingehe, weil ich so Sorge habe, dass mein Selbstbestimmungsrecht mit Füßen getreten wird. Und für mich ist dieses Restrisiko der Alleingeburt für mich persönlich viel kleiner als das Risiko, in der Klinik traumatisiert zu werden mit ganzen Folgestörungen, die dann kommen können. Und wenn man sich da mal drauf einlässt und das mal versteht, wie die Frau tickt und denkt, dann kriegt man auch ein Verständnis dafür, dass es Frauen gibt, die vielleicht das auch mal alleine machen müssen und möglicherweise sogar aus ihrer Sicht, vielleicht sogar aus ganzheitlicher Sicht, ein geringeres Risiko eingehen, als wenn sie sich in klinische Hände begeben. Und ich glaube, dass es diese beiden Aspekte, das holistische Denken und diese Befähigung, den gesamten Betreuungsbogen und eine Geburt hochkompetent abzubilden, haben dazu mich auch verleitet, dass ich diesen Ausdruck verwenden darf. Und bis jetzt hat mich keiner der Granden, eine Geburtshilfe, mit denen ich in allen Leitlinien sitze, darauf angesprochen, ey, was ist denn das hier für eine Selbstgefälligkeit, sondern wir haben das schlichtweg akzeptiert.
Bei 40 Jahren Berufserfahrung, gehen wir nochmal wieder auf die Berufserfahrung ein, jetzt nicht auf die Geburten selber, sondern was hat sich deiner Meinung in den 40 Jahren bis heute so verändert, weil du bist ja, würde ich mal einschätzen, noch sehr nah dran an dem Ganzen. Jetzt hast du gerade eben dieses Beispiel mit der werdenden Mutter, die zu Hause eine eigene oder wie nennt das ja, Hausgeburt?
Alleingeburt, ja.
Alleingeburt sogar. Vorgenommen
ohne Hebamme, ohne irgendjemand, ja.
Jetzt, das ist ja doch schon nochmal ein Thema, was ein Stück weit, also gerade was die Selbstwirksamkeit in der Klinik betrifft bei der Geburt, eher so ein Tabu war, darüber zu reden, was man ja sehr häufig hört. Also worauf ich hinaus will, ist in diesen 40 Berufsjahren, wie hat sich das, ist es gleich geblieben und spricht man jetzt mehr darüber, über die Schattenseiten einer Geburt in der Klinik, oder hat sich das anders verhalten?
Naja, man muss ja sagen, die Klinikgeburtshilfe hat ja einen Siegeszug geführt am Beginn des letzten Jahrhunderts und hat es auch entsprechend begründet. Es kam dann Phasen der sogenannten programmierten Geburt. Ne? Es wurde sehr viel medikalisiert, immer mehr. Es war sehr patriarchal gestaltet. Dann haben die Frauen einiges durchgesetzt, so in den 70er, 80er Jahren im Zuge dieser Frauenbewegung. Nicht nur, dass die Männer in den Kreißsaal kamen oder in die Gebärzimmer, sondern dass die auch anders ausgerüstet wurden. Es gab Diskussionen, es wurden die ersten Geburtspläne erstellt. Frauen sagen, ich will keinen Dammschnitt. Also vieles wurde da eingefordert und das Thema in Anus selbstbestimmte Geburt war damals schon ein Thema. Aber im Kern hat sich das System nicht verändert. Also wenn ich ehrlich bin und auf die 40 Jahre zurückblicke, nach den heutigen Kriterien war ich die ersten 20 Jahre ein Gewalttäter. Ja, weil ich habe nicht immer alles erklärt. Ja, ich habe auch nicht immer zu allem um Erlaubnis gebeten. Ich habe mich schon dreimal nicht für irgendwas entschuldigt. Ja, hat man nicht gemacht. Das war aber eine Zeit, wo man da noch wenig sensibel war dafür, wo das einfach so gottgegeben war, ja. Und wenn die sagen, das muss jetzt sein, dann muss es ja wohl auch sein. Das hat keiner hinterfragt. Und die MeToo-Debatte, und da bin ich ja einerseits dankbar, andererseits ist es auch kritisch zu bewerten, hat ja dazu geführt, dass jetzt Frauenzentrierung, Selbstbestimmung große Themen geworden sind. Die ganze Debatte rund um Trauma und Gewalt aufgelaufen ist in unserem Fach und wir das jetzt diskutieren. Und es ist auch höchste Zeit geworden, wir das mal reflektieren. Und wir nochmal drüber nachdenken, auch jetzt mit dem Siegeszug des Kaiserschnitts. Ne? Das war die dramatische Veränderung. Kaiserschnitt, der eine wundervolle Notfallmaßnahme ist, aber der gerade dabei ist, die physiologische Geburt als Gebärform abzulösen, ja. Auch Teil dieser ganzen Interventionskaskade, die da losgetreten wurde in den 70er, 80er Jahren. Und da finde ich es gut, dass wir darüber diskutieren, was kritisch dabei ist, dass wenn Frauen heute sich zur Schwangerschaft, Geburt, Väter auch informieren, dass sie zwangsläufig über so Begriffe wie Trauma und Gewalt stolpern. Ja, da fuhr neulich mal vom Hebammenverband in guter Absicht so ein Laster durch Deutschland, da stand ganz kurz drauf: Jeder dritte Mensch in Deutschland hat eine von der Geburt traumatisierte Mutter. Ja, jetzt stell dir mal vor, so ein Ehepaar, neunte Woche, sieht da so ein Laster vorbeifahren und sagt, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Ja? Und ich nenne das dieser Nocebo-Effekt. Also es macht ja einen Glauben an das Schlechte. Ja? Der hat den alten Nocebo-Effekt abgelöst. Der stand in der Bibel, ja, wo völlig fälschlicherweise drinsteht, dass Frauen jetzt unter Schmerz und was weiß ich, allem ihre Kinder gebären müssen. Der hat ja lange Zeit sozusagen das Bild von der Geburt geprägt. Jetzt sind es Gewalt und Trauma, die Begriffe sind in der Welt und wir müssen uns damit endlich auseinandersetzen und mal wirklich überlegen, was ist denn traumasensibles Arbeiten im Kreißsaal, was ist gewaltfreies Arbeiten, und es ist eine positive Entwicklung. Und ein ganz wichtiges Thema dabei ist, dass wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und immer nur noch Selbstbestimmung der Frau ins Zentrum rücken, sondern uns bewusst werden. Das ist mir auch klar geworden bei der ganzen Diskussion, dass es einen unlösbaren Konflikt immer gibt, weil ja zwei Personen da ins Leben begleiten, die Mutter mit ihren Vorstellungen und das Kind mit seinem Recht auf Unversehrtheit. Und das ist nicht zu meistern, dieser Konflikt. Wir fallen immer auf einer Seite raus. Ne? Wir machen immer ein bisschen zu viel für die Mutter, ein bisschen viel fürs Kind, je nachdem auch, wo die Kinder zur Welt kommen. Und das können wir nur, da können wir nur gut mit umgehen, mit dem Frieden, der ja in der Mitte ist, ja, mit dem Befriedigen, kommen wir nur klar, wenn wir immer jede Geburt reflektieren mit uns, mit anderen und sagen, Mensch, warum haben wir denn den völlig unnötigen Kaiserschnitt gemacht? Oder warum haben wir den zu spät gemacht? Und so können wir das so ein bisschen langsam aufdröseln und noch weiter verbessern. Und da müssen wir auch an den Qualitätskriterien arbeiten. Im Moment wird nur geguckt, ist das Kind, hat es ohne Sauerstoffmangel überlebt und ist die Mutter nicht verblutet. Aber dass es sowas wie ein Geburtserleben gibt, was genauso dramatisch negative Folgen auch für Männer haben kann. Ja, negatives Geburtserleben kann zu Trauma, posttraumatische Belastungsstörungen, kann zu Depressionen führen, auch bei Männern. Und da müssen wir hingucken. Und ich bin in allen Leitlinienprojekten, gibt auch eine Leitlinie zur Vorsorge zukünftig, zum Wochenbett, Und da werden viel mehr diese psychologischen Momente adressiert. Es gibt sogar eine eigene Leitlinie zur Traumatisierung und rund um die Geburt. Da arbeiten wir dran, eine Leitlinie zu den psychischen Störungen rund um die Geburt. Und da gucke ich immer, dass die Männer da auch vorkommen, ja, weil die im Grunde nicht nur bei der Geburt dieselben Belastungen erleben, ja, wie Frauen. Die erleben zwar keinen körperlichen Schmerz, aber andere Formen von Schmerz, zum Beispiel das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, ist auch ein, wird in denselben Hirnebenen verarbeitet, auch in den Schmerzorten, ja. Und deswegen erleben Männer, die haben da auch Angst, die haben da auch Anspannung, die sind auch erschöpft. Und die können genauso nach einer Geburt traumatisiert sein, Depression bekommen, mit anderen Bildern natürlich als bei den Frauen. Und da kümmert man sich noch viel zu wenig drum.
Aber das heißt tatsächlich, Wolf, dass die Geburtshilfe gerade in so einem Transformationsprozess steckt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also da tut sie noch ganz viel. Wir hatten jetzt den Rückblick, die letzten 40 Jahre. Aber ehrlich gesagt, wenn wir jetzt nach vorne schauen, in die nächsten 40 Jahre, ich glaube, da muss ich immer noch viel tun, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Wahnsinnig viel tun. Und wir müssen auch ganz viele Antworten finden, auf was das alles, was alles da auf uns gerade so zukommt. Ja. Und da müssen wir eine Antwort finden, erstmal den Sinn der Geburt nochmal zu entschlüsseln und uns die Frage zu stellen, ist es gut, wenn wir so viele Kaiserschnitte machen? Und dann kommen noch ganz andere Fragen. Wie gehen wir mit so Themen wie Leihmutterschaft um? Die wird zunehmen, rasant zunehmen, hundertprozentig. Wie gehen wir mit der Möglichkeit, in 10 Jahren garantiere ich euch, da werden Schafe in der Retorte gezüchtet. Ja, und zwar durchgehend. Die sind nie in einem Schafmutterleib gewesen. Und das wird für den Menschen auch vorstellbar. Und da kommen irre Herausforderungen. Und diese Generaldebatte, die wir ja auch haben, ne? Wer ist für Geburt zuständig? Wie sieht eine gute Geburt und Geburtshilfe aus? Wo soll die stattfinden? Was haben wir da für Strukturen? Mit welchem Personal? Ja, wer ist wie geschult? Das sind Dauerbaustellen, die wir, und wer finanziert das Ganze? Ja, eben, es wird immer behauptet, keine Geburt ohne Kinderarzt. Das finde ich ein Schwachsinn. Man kann auch als Geburtshilfe Kinder gut erst versorgen, braucht man nicht zwangsläufig einen Kinderarzt. Aber was alle brauchen, mehr denn je, ist, und zwar die Geburtshelfer genauso wie die kleinen Kinder, die Väter, die Mütter, einen psychologischen Support, und zwar verfügbar vor der Geburt, bei der Geburt, nach der Geburt. Das ist eine riesen Herausforderung.
Es ist spannend. Mir kommt da auch so ein bisschen, aber vielleicht hast du es in einem Symptom mitgegeben, die Krise zum Thema Hebammen, also Ausbildung und auch Gesetzlichkeiten, die wieder verändert wurden, die auch zu einem Mangel führen irgendwann.
Absolut, klar. Also wir brauchen wieder die Rahmenbedingungen und die Begeisterung, ne, für diesen Beruf, der ja da ist. Ne. Hebamme ist ein wundervoller Beruf, auch Geburtshelfer. Ja, aber natürlich ist es auch verdammt anstrengend. Und 16% der Geburtshelfer erleben Traumatisierungen. Also wir müssen auch den Rahmen so stricken, mit viel Geld natürlich auch, dass alle sich darin wohlfühlen. Da müssen wir über Geburtsorte nachdenken, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Und natürlich, wer wird wo wie ausgebildet, ja, und wer nimmt da was mit? Wenn ich in so einem Hebammenstudiengang, ich habe noch eine Lehrtätigkeit, sind lauter Hebammenstudentinnen, und dann frage ich, hat jemand schon mal irgendwie Gewalt erlebt im Kreißsaal und hat sich so ein bisschen als Mittäter gefühlt? Ja, da dachte ich, sehe nicht richtig, da gehen 40 Hände hoch. Und dann fangen 20 an zu weinen. Also wir haben da ein Riesenthema, ja, und müssen wirklich gucken, wen bereiten wir wie vor, was muss der wissen können. Da muss Selbsterfahrung rein, da muss ich Kommunikationstechniken lernen, da muss ich ein Verständnis entwickeln, auch für schwierige Situationen, für schwierige Frauen, da muss Supervision mit reinkommen, da muss man viele Tools, an die heute keiner mehr denkt, in einem Land, wo wir keine Sicherheits- und Fehlerkultur eigentlich wirklich haben, wo alles noch nach dem Blame-and-Shame-Prinzip läuft, ja, so wo die Angst regiert im Kreißsaal, ja, nichts übersehen, ja, nichts falsch machen, rechtzeitig den Kaiserschnitt machen. Das System, sage ich immer, braucht eine Angsttherapie, ja, braucht mehr Zuversicht, braucht andere Qualitätskriterien, braucht andere Ausbildungen, und da bin ich mit vielen dran, das noch weiterzuentwickeln, zu verbessern. Spannend. Keine Frage.
Sehr spannend. Jetzt hast du gerade die Väter auch schon angesprochen, die ja ein Teil dieses Geburtssystems sind, als wichtige oder eine wichtige Rolle einfach haben.
Absolut.
Wie hat sich in dieser Zeit wie hat sich, also wie soll ich sagen, wie hat sich die Rolle der Väter, Bystander quasi auch ein Stück weit verändert und das Engagement da von den Vätern, was gesagt, es gab Menschen, die haben gefragt, was sollen die hier eigentlich? An sich doch aber trotzdem eine wichtige Rolle bei der Geburt.
Also der Startschuss, dass Männer überhaupt Teil der Zeit, der reproduktiven Zeit werden und da nicht nur ihren Samen abgeben, sondern noch eine andere Rolle übernehmen, war schon der, dass sie zur Geburt zugelassen wurden. Und das hat dann losgetreten aus meiner Sicht, dass erstens Männer überhaupt über ihr Rollenbild nochmal nachgedacht haben und dass dieses neue Väterbild ja entstanden ist, was ich bei meinem eigenen Vater und Großvater nicht im Ansatz beobachten könnte. Nicht nur, dass die nicht bei der Geburt waren, sondern die waren einfach nicht da. Und zwar, weil sie das abgegeben haben und sich dafür nicht zuständig erklärten und erst ab dem 6. Lebensjahr, wie im Mittelalter auch, da haben sich die Väter erstmalig um die Söhne gekümmert, um den Fechten oder sonst was beizubringen. Die Frauen waren übrigens auch lange Zeit auch mal raus. Es gab in der Menschheitsgeschichte immer mal Phasen, wo Frauen nur geboren haben und dann wurden Kinder von Ammen aufgezogen. Ja, 10.000 vor Christus gab es das und dann nochmal in Frankreich von Louis dem 14., da sind die Kinder auch dann in den höfischen Haushalt erst mit 6 Jahren gekommen und haben vorher bei Ammen gelebt. Also es gab ja alles schon mal. Und ich bin aber wirklich, muss sagen, was ich so beobachte, obwohl wir da noch weit entfernt sind von dem, was wir uns da wünschen, vor allem auch die Frauen, dass diese Grundidee, ja, dass man sich dieses Caring irgendwie teilt. Männer werden keine Kinder bekommen können, aber sie können an, und sie werden nicht stillen können, aber sie werden ansonsten bei allem, worum es geht, wenn man in der Familie lebt und all den Aufgaben, die da auf einen zukommen, egal Kinder, Haushalt, sonst was, haben Männer gelernt, dass es schon eine Idee geben darf und soll und muss, sich da in irgendeiner Form zu beteiligen. Und das machen die einen mehr, die anderen weniger. Und dass es sowas wie Elternzeit gibt, die immer noch, also ich könnte euch Geschichten erzählen, auch in meiner Klinik, ja, wo ein Oberarzt hat es gewagt, 3 Monate Elternzeit zu nehmen. Ja, der ist stigmatisiert worden, das glaubt ihr nicht, heute noch. Ja, auch mich hat man mit komischen Augen angeguckt, als ich mir unbezahlten Urlaub genommen habe bei den Kindern und so weiter. Ja, da war man schon ein bisschen der Outlaw. Und da müssen wir gucken, dass das eine Selbstverständlichkeit wird, dass man sich auch beruflich abgleicht, ja, dass man auch Absprachen trifft, ja. Also nichts sprengt eine Ehe so, wie wenn man diese Absprachen rund ums Berufliche nicht einhält, ja. Und dann muss es selbstverständlich sein, dass vielleicht, wenn das Kind in die Krippe kommt, der Mann seinen Beruf so organisiert, dass er auch mal das Kind in die Krippe bringt oder auch mal abholt und nicht sagt, ey, ich roll hier gerade so die große Welle in meinem Job und da kann ich jetzt keine Sekunde fehlen, da musst du Verständnis haben, ich bring die Kohle nach Hause. Das geht halt nicht mehr, ja. Und ich rede jetzt gar nicht von Mental Load und Emotional Load und den ganz schönen neuen Begriffen, die wir haben. Gatekeeping, die kenne ich alle. War neulich auf dem Hebammenkongress, 400 Hebammen. Ich bin ja jetzt hier auch der Hauptcarer. Ich muss nach dem Interview jetzt gleich kochen anfangen und die Toiletten putzen. Ja, das ist selbstverständlich, sorry.
Ja, aber dann ist das super.
Da war so eine Frau, die eine Vortragende hat über Stress moderiert, 400 Hebammen da, und die sprach über Mental Load. Und dann hat sie 5 Fragen gestellt zu Mental Load und ich war der Einzige, wo die Hand immer hochging. Also das muss man nicht ja ins Extrem machen, aber es gibt so wundervolle Beispiele, wo sich das umdreht, wo die Frau die Kohle einbringt. Meine leitende Oberärztin ist Chefärztin, der Mann macht einen kleinen Job und es ist selbstverständlich, ja. Oder beide sind HNO-Ärzte und jeden Tag geht ein anderer in die Praxis und der andere kümmert sich um die Kinder. Es geht alles. Wir müssen es nur wollen und die Türen sind offen. Und ich habe an einem Buch gerade mitgeschrieben und habe ich durchgelesen, dachte, ey, spannend. 20 Erfahrungsberichte von Vätern hat ihr aus Volksdorf eine Doula mit uns rausgegeben und fand spannend, jeder Mann, das war mir nicht so klar, und das war bei mir, als ich Vater wurde, auch nicht so klar, sinniert intensivst darüber nach, welche Rolle habe ich als Mann, nicht nur als die Vaterrolle, zwingt mich, meine Männerrolle noch in Frage zu stellen. Und das ist der Schlüssel für das Ende des Patriarchats und für eine Zukunft. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, das Jahrhundert der Frau. Ich würde mal sagen, das soll doch bitte das Jahrhundert der Geschlechter werden, die ein gutes Miteinander haben, ja, und das ist mir noch weit entfernt, ist mir völlig klar. Und viele sehen in mir auch immer noch den alten weißen Mann. Ich hatte neulich mal eine Fortbildung, wo die Projektion nicht wegging, obwohl ich eigentlich so wie immer alles erzählt habe. Und dann kam irgendwann, hey, was ist das hier für eine schlimme patriarchale Veranstaltung? Eigentlich wusste gar nicht, was ich anders gesagt hätte, weil man das einfach in mir noch ein Stück weit sieht. Ja, und ich weiß, dass wir da noch als Männer viel arbeiten müssen und dass es ja auch leider wieder zurückkommt. Wenn man es politisch sehen, die Autokraten sind auf dem Siegeszug und die haben alle Fahnen des Patriarchats in der Hand. Gruselig.
Aber ich finde es tatsächlich sehr spannend, dass du gesagt hast, so in dem Moment, wo die werdenden Väter zugelassen wurde in den Kreissaal, haben sie auch angefangen, ihre Rolle ganz anders zu reflektieren. Und wenn man, also heutzutage ist es ja im Grunde eine Pflichtübung, dass jeder werdende Vater mit in den Kreissaal geht. Und daran anschließend würde ich dich gerne mal fragen, wie du das findest. Also muss wirklich jeder werdende Vater mit in den Kreissaal?
Oh Gott. Willen. Ja, also es ist ein, das ist, weißt du, man kann doch nicht ein altes Tabu durch ein neues ersetzen, ein Mythos durch einen neuen. Ja, die Männer kamen da rein, die waren Jahrmillionen nie im Fern jeder Geburt. Ja, also gut, es gibt Kulturen, wo die ein bisschen größere Rolle hatten, aber im Kern waren die nicht anwesend. So, jetzt kommen sie da rein und jetzt kann ich doch nicht das zu einer verpflichtenden Veranstaltung machen. Ja, das geht nicht. Das ist auch nicht sinnvoll. Ja, also man kann davon ausgehen, dass 10% der Männer nichts im Gebärraum zu suchen haben. Entweder weil sie das selber nicht können wollen oder weil die Frauen das auch gar nicht wollen. Ja, und sich davon zu verabschieden, dass man jetzt das machen muss, um ein guter Vater zu sein, fällt schwer, ist aber ganz wichtig. Und darum sollten die Paare das auch nicht als gottgegeben hinnehmen, dass der Mann jetzt da mitgeht oder dabei ist, sondern das diskutieren. Und dann kommen plötzlich von beiden Seiten Argumente auf, die vernünftig sind. Die sind nicht lieblos, die sind auch nicht feige, sondern es ist ganz normal, dass das mitunter Männer überfordert oder auch Frauen überfordert. Vor allem dann, wenn sie das Gefühl haben, da muss ich mich ja um noch einen kümmern da, ne? Nicht nur um mich und mein Kind und die Hebamme, dass die da alle keinen Mist bauen, sondern muss ihn auch noch im Blick haben, ob es ihm auch halbwegs gut geht bei der ganzen Angelegenheit. Also ich bin ein großer Freund, dass man das offen betrachtet und das nicht zur Pflichtveranstaltung macht und maximal erlaubt, dass Männer da fernbleiben. Es gibt ein dramatisches Beispiel aus Australien. Da wurde ein Mann gezwungen, bei einem Kaiserschnitt mit zuzugucken, so nach dem Motto, jetzt guck doch wenigstens du zu, dass du das deiner Frau danach erzählen kannst. Er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, wurde gezwungen, da in den Bauch der Frau zu gucken, war schwerst traumatisiert, hat eine posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, führte zur Trennung. Und er hat die Klinik auf 1 Million Australische Dollar verklagt und hat kein Recht bekommen. Also in Deutschland, ich wäre sofort mit 5 anderen Gutachter geworden, hätte er seine Kohle bekommen. Das geht überhaupt nicht. Ja, und deswegen sage ich immer, es kann auch Momente geben während der Geburt, dass ein Mann nicht mehr kann, dann muss er auch rausgehen, da ist auch keine Stütze, keine Hilfe mehr. Das müssen Frauen dann auch verstehen. Und es kann auch sein, dass Frauen irgendwie sagen, nee, du, ich mach's, glaube ich, alleine besser, geh bitte raus. Ja. Und das muss eine Selbstverständlichkeit sein.
Das Buch, was du gerade angesprochen hast, ist ja Dein Geburtscoach.
Ja.
Da hast du ja, im Grunde genommen, gehst du ja auch sehr auf diese positive Mitwirksamkeit des Vaters, des werdenden Vaters mit ein und hast da auch die, ich würde mal sagen, 20 goldene Regeln dazu entwickelt. Mhm. Was wären dann da so deine 3 besten?
Die 3 besten, ja. Ich habe ja mal so eine Karte gemacht. Habe ich immer verteilt. Da stehen die 15 Punkte drauf. Und wenn ich meine Männerkurse, reden wir gleich nochmal drüber, haben wir die immer abgearbeitet, ja. Also ich finde, zur Rolle des, ich würde als erstes sagen, es hat mal ein Mann in einem Kurs, ne, der Mann hat ja 1000 Rollen und keine. Und dann haben wir gefragt, wie definieren wir denn die Rolle von einem Mann in einem Kreissaal? Und da hat ein Mann mal gesagt, das fand ich herrlich, steht nicht auf der Karte drauf. Ich bin die Stehlampe des Vertrauens in einer fremden Umgebung. Das ist eine perfekte Rollenbeschreibung für einen Mann. Perfekt. So. Diese Stehlampentätigkeit muss aber heute, wir haben gerade über Gewalt und Trauma gesprochen, ein Mann aufgeben, indem er merkt, hier passieren Dinge, die meiner Frau nicht gut tun. Ja, hier wird schlecht gesprochen, hier wird wenig traumasensibel gearbeitet, hier ist keine gute Kommunikation, hier stimmt die Chemie nicht, hier wird sogar Gewalt ausgeübt, dann müssen Männer, die sonst sehr leise am Kopf ihrer Frau stehen und nur auf Zuruf arbeiten und ansonsten dieses wunderbare Dreigestirn von Frau, Kind und Hebamme bei der Arbeit zugucken, müssen aktiv werden und müssen für ihre Frau einschreiten. Weil das empfinden Frauen, wenn die sich Frauen in solchen Momenten nicht unterstützt fühlen, kann ich euch sagen, das ist nicht nur ein Sex, sondern ein Partnerschaftskiller, ja, der nachhaltig ist. Das heißt, das kann man, können dann Frauen auch ihren Männern irgendwann verzeihen und sagen, warst überfordert, aber das höre ich im Coaching am häufigsten, dass Frauen das beklagen. Und dann haben die das und das mit mir gemacht und der Mann hat sich nicht auf meine Seite geschlagen, sondern immer beschwichtigt, ja, es wird schon seinen Grund haben und das müssen die ja machen, damit es unserem Kind gut geht. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das wäre die zweite Botschaft, also einschreiten, wenn nötig. Und das dritte, einfach nur gut beobachten. Du schreib Tagebuch mit in deinen Kopf, sei der Chronist dieser Geburt und stell dieses dein besonderes Wissen in deiner besonderen Rolle als unmittelbar Beteiligter und doch Außenstehender danach deiner Frau zur Verfügung, damit sie ihre Geburt versteht. Und das sind die drei tollen Sachen, die Männer erfüllen. Stehlampe des Vertrauens, Unterstützer in massiven Krisensituationen oder Grenzsituationen und Aufbereiter der Geburt. Das wären so meine Zentralbotschaften.
Okay. Ganz kurz. Ich finde das ein wahnsinnig spannenden Aspekt, den du gerade als erstes angesprochen hast zum Thema, okay, wie stehe ich oder ich müsste meiner Frau in solchen Momenten einstehen. Mhm. Bei nicht gut oder positiven Situationen, wenn ich es mal so beschreibe. Wenn ich jetzt überlege, ich bin in dieser Situation, ich habe ja, also was mich daran hindern würde, glaube ich, da einzugestehen, ist dieser wahnsinnige Respekt vor dem Arzt oder den GeburtshelferInnen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das anstellen sollte in solchen Momenten.
Ja, und ich weiß, die Hemmnis ist ja immer groß, auch bei Frauen. Ne? Man fühlt sich so ausgeliefert abhängig, dass man nicht zum schwarzen Schaf werden will, wenn man irgendetwas moniert. Ja, und dann erträgt man es lieber. Und ich muss danach die posttraumatische Belastungsstörung behandeln. Leute, sorry.
Ja, okay.
Da würde ich immer sagen, wenn du sowas spürst, dann bittest du um eine sogenannte Auszeit. Ja,
okay.
Aha. Und sagst, wenn es irgend möglich ist, würde ich jetzt mal ganz gern kurz allein mit meiner Frau sprechen. Ja? Und dann schickst du die Leute, die Geburtshelfenden, raus. Und dann sagst du, Schatz, was ist denn los? Ich habe hier irgendwie so das Gefühl, hier läuft was nicht so gut. Wie empfindest du das? Wie ist es für dich? Und dass man sich dann abgleicht. Entweder hat man ein falsches Gefühl gehabt, ja, oder man selbst erlebt es so und die Frau erlebt es gar nicht so. Ja? Also, und wenn man dann das Gefühl hat, darüber müssen wir reden, ja? Dann ist es wichtig, immer mit der Sandwich-Technik zu kommen. Natürlich musst du erstmal alle loben. Ja, du musst erstmal sagen, Leute, wir sind froh hier, ihr macht hier einen tollen Job und wir wissen, was das für euch für eine Herausforderung ist. Und aber wir haben eine Bitte und das bitte als Bitte formulieren. Ja. Und ich meine dann einfach so ein Beispiel, eine Hebamme ist gestresst, mit drei Frauen betreuen, kommt rein und macht einfach nochmal schnell eine Untersuchung und fragt aber nicht nach, ob das in Ordnung ist, wenn sie jetzt eine Untersuchung tut, die Decke weg, schiebt die Finger in deine Frau rein, ja, ein übergriffiger, gewaltvoller Akt. Und deine Frau brüllt und sagt, Scheiße, hör auf, und die hört nicht auf. Ja, dann ist es genauso ein Moment, wo man die Auszeit erbittet. Und dann kann man einfach nur sagen, wir haben die herzliche Bitte, wir wissen, ihr seid hier unter Stress und manchmal muss was schnell sein. Bitte einmal nur kurz uns anschauen und nochmal kurz erklären, ja, und um Erlaubnis bitten. Dafür ist eigentlich immer Zeit, wenn du irgendwas mit uns machst. Ja.
Okay.
Das so als kleines Kommunikationsbeispiel,
finde ich gut, danke.
Laufend auch, Schule, ja, auch bei Hebammen und so, wie gehen wir denn mit so Situationen um, wo Leute dann uns mit was konfrontieren, wo wir erstmal denken, oh Gott, ja. habe ich vergessen, oder vielleicht gar kein Unrechtsbewusstsein hat, ne?
Das ist ein wichtiger Tipp und du hast vorhin ja auch deine Männerkurse angesprochen und ich denke mal, du gibst ja auch oder hast Geburtsvorbereitungskurse nur für Männer abgehalten und ich kann mir vorstellen, dass das ein so ein Tipp ist, der dort halt auch angesprochen wird, oder? Und weshalb es auch wichtig ist, dass Männer vielleicht nicht nur so ein paar Geburtsvorbereitungskurs machen, sondern halt auch einen speziell für Männer, weil genau das ja der Blickwinkel ist, der oftmals sonst unter den Tisch fällt.
Absolut. Aber Leute, Folgendes. Also ich glaube, ich habe das erfunden in Deutschland, habe da auch mir immer meinen eigenen Stil gefahren und was ich so beobachte, dass jeder Assistenzarzt, der gerade Vati geworden ist, jetzt irgendwie und um einen Bierkasten rum so ein paar Männer versammelt und ihnen dann am Phantom Geburt erklärt. Das ist es nicht, was ich meine, ne? Sondern meine Kurse, das ist immer Sonntagabend. Interessanterweise, die Hälfte der Männer kam nicht freiwillig, die wurden von den Frauen geschickt. Und wir saßen in der Runde und wir haben diese 15 Punkte einmal durchgesprochen und haben dann aber auch noch über die, ja, über das, was vielleicht Angst, Sorge machen könnte. Was ist denn, wenn die Notsektion läuft, du bleibst allein zurück, wie geht's dir dann, ne? Was geht dir durch den Kopf, wie gehst du damit am besten um? Oder auch so, ne, wie, was ist, wenn ich da Gewalt erlebe, was mache ich dann? Und ich glaube, dass das etwas ist und was, glaube ich, den Rahmen Männer unter Männern braucht, ja, weil dann brauchen die sich nicht schämen oder schuldig fühlen, bestimmte Dinge anzusprechen. Es war auch immer witzig, weil ich auch immer gesagt habe, was sprichst du hier in der Runde an, was du nie deine Hebamme oder deine Frau fragen würdest? Da kamen die verrücktesten Sachen. Das beste Beispiel ist der gesagt hat, ich traue mich nicht meiner Frau zu sagen, dass ich jetzt für den neuen Porsche mit den Ledersitzen für 5.000 Euro nochmal einen speziellen Überzug kaufe, weil ich Sorge habe, wenn ich sie in die Klinik fahre, dass sie mir den ganzen Sitz mit grünem Fruchtwasser, Blut und Kacke verschmutzt. Das mache ich heimlich, weil wenn ich das meiner Frau sagen würde, dass ich das mache, kommt sofort: Ein scheiß Auto ist dir wichtiger als
ich. Das wirft jetzt kein gutes Bild auf unser Geschlecht.
Nein, das tut's nicht. Aber das gehört auch hierher bei den echten Papas. Ja? Und es ist auch total erlaubt. Verdammte Hacke. Ja? Was machen Frauen alles, wo wir den Kopf schütteln? Und dann ist es umgekehrt auch so. Und wenn uns das Auto wichtig ist, dann mache ich mir dann einen Sitz drauf, ja. Wenn meine Frau und andere erzählte, dann plötzlich war der Kühlschrank leer geräumt, das Junkfood kam raus und es war nur noch Gemüse reingestopft. Ich wollte aber weiß, dann meine Hamburger essen, habe mich aber nicht getraut, die da in diesen Kühlschrank unterzubringen. Ich habe mir beim Mediamarkt einen kleinen Kühlschrank gekauft und die in der Ecke mit dem Verlängerungskabel in den Keller gelegt und heimlich bin gegangen, habe mir da meine Hotdogs geholt. Ja? Und Storch und tausend Geschichten könnte ich erzählen, die Männer erzählen, ja, die auch ihren Platz haben müssen. Und Männer können sich nur öffnen und mal über Angst sprechen oder auch Scham oder das Gefühl, ich will da eigentlich gar nicht gerne mit. Oder ich habe vor dem und dem Sorge, da brauche ich die Bühne. Und das Zweite ist, ich kann die Männer eigentlich nur zu einem frauzentrierten Blick bringen, wenn ich sie erstmal männerzentriert abhole, also sprich in einem Männerkurs mit ihnen da arbeite an dem Team, wo es darum ja letztlich auch geht, diese passive Rolle bei der Geburt anzunehmen, den Werkzeugkoffer an die Wand zu hängen, nicht das Gefühl haben, immer was machen zu müssen, sondern das einfach mal auszuhalten, dass andere das die Bühne bespielen und die Frau das schon hinkriegt und das Kind und man da halt nur das zweite Rad am Wagen ist, was man ja sowieso lernen muss, weil wenn dann die Mama stillt, ne, dann wird aus der Diade Mann, Frau Diade Frau, Kind und dann bin ich das dritte Rad am Wagen für eine gewisse Zeit. Das muss ich ja auch eine Zeit lang aushalten und die Geburt ist ja das, was alles einübt für die Elternschaft. Ja, die Themen der Geburt, die Mann wie Frau betreffen, Angst, Schmerz, Anspannung, Erschöpfung, um die drei Kontrollverlust, ja, das begleitet dich ein ganzes Leben, wenn du Kinder hast. Jeder kann davon nie singen und die Geburt ist der Schnellkurs im Elternwerden für Väter und Mütter.
Aber das ist gut, das war ja schon mal ein erster Ratschlag oder das war ja ein Ratschlag, den die Mütter an die Väter geben können. Welche Ratschläge würdest du noch Müttern geben? Weil der Untertitel deines Buches lautet ja, wie du selbstbestimmt, individuell und voller Zuversicht die Ankunft deines Babys vorbereitest.
Ganz genau. Ja.
Ich finde den Begriff Ratschlag jetzt schwierig, weil Schlag und so weiter, aber welche
Tipps?
Nein,
wir wollen nicht schlagen und nein, auch nicht einmal beraten, sondern wir wollen einfach nur sagen, ne, woran muss man vielleicht denken, ja, und was ist wichtig und was versuche ich ja auch mit dieser personalisierten Form der Geburtsvorbereitung im Rahmen dieses Geburtscoaching, was mache ich, da kommen auch manchmal Männer, die kommen zu mir quasi in die Kutsche, Coaching kommt von Kutsche. Und ich höre mir von denen ein paar Sachen an. Ich höre mir an, hör mal zu, was gibt's für eine Geburtsbiografie in eurer Familie? Ja, wie lief es da? Wie bist du selber zur Welt gekommen? Was wurde darüber erzählt? Welche Haltung hast du zu dem Thema Geburt, Elternschaft? Wo kommt die her? Wer hat dich da geprägt? Und dann gucke ich, was hast du für Belastung? Was hast du für Ressourcen? Wobei das Hand in Hand geht. Ja, Ressourcen können zu Belastung werden, Belastung können zu Ressourcen werden. Das ist sehr vielschichtig. Und da würde ich sagen, ja, anhand dieser groben Orientierung kann man schon mal ausmachen, wo die Reise so bei dir hingeht. Ja, und dann sieht man, okay, da gibt's welche, die sagen, ja, ich wäre gar nicht schwanger geworden, wenn es heute nicht Kaiserschnitt gäbe. Und die andere sagt, bei mir zählt nur Selbstbestimmung, ich mache die Alleingeburt. In der Mitte befindet sich das Gros. Und da gibt's immer eine Ambivalenz, ja, und dann kann man darüber reden und kann schauen, dass man da ganz wichtig ja das richtige Setting definiert, also den richtigen Geburtsort definiert, zu Hause, allein, Geburtshaus, Klinik, Level 4 ohne Kinderklinik, mit Kinderklinik, das muss man sich alles anschauen. Und dann sich durchaus Gedanken macht, was man gern hätte und nicht so gern hätte. Also ich bin ein großer Freund von Geburtsplänen. Ja, und da macht jeder was anderes. Und auch das muss man sich personalisiert anschauen und durchspielen und auf Machbarkeit überprüfen. Da müssen wir auch in den Kliniken uns viel mehr öffnen. Ja, in meiner Klinik hatte ich eine Hebammensprechstunde niederschwellig eingerichtet, wo wir eben alles abgefragt haben, was wer braucht. Ja, wir haben auch gefragt, gibt's Gewalterfahrungen? Gibt's gewisse Trigger, die wir nicht bedienen dürfen? Was wünscht ihr denn für einen Betreuungsstil? Da sagt die eine, ich brauche die Mutti, die mich an der Hand nimmt. Ja, und die andere sagt, ihr könnt dann bei der Geburt zu gucken, da reicht mir die Reinigungsfrau, ja, die mir meine Hand hält. Ja, und wenn du das abfragst, personalisiert vorher zur Vorbereitung der Geburt und dann jemand gläsern machst, vielleicht den Mann auch noch. Und bei uns war es üblich, wenn wir dann ein medizinisches Thema hat, dann hat es ein Oberarzt noch angeguckt. Wenn wir ein psychologisches hat, habe ich immer noch mal drauf geguckt. An überall gab es Protokolle. Und dann konnten wir wirklich personalisiert jemand gut betreuen. Und deswegen ist wichtig, dass man mit diesem Konzept gemäß seiner eigenen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einen eigenen Geburtsplan entwickelt, der möglichst dicht an dem Erwartungshorizont sich orientiert. Denn die Zufriedenheit mit der Geburt entscheidet sich dadurch, inwieweit die Erwartung von dem Erlebten abweicht. Ja, wenn das dicht beieinander ist, ist es immer umso besser. Manchmal ist sogar das Erleben besser als die Erwartung. Gerade bei den Frauen, die schon Kinder geboren haben. Deswegen erleben die oft Geburt ganz gut, die Väter übrigens auch. Aber das wäre wichtig. Und dann ist ganz wichtig, wenn man sehr rigide ist in seiner Vorstellung, ich will Alleingeburt oder ich will nur Sektio, dass man mit denen dann irgendwann auch nochmal klar macht, du brauchst, wenn selbstbestimmt agieren wollend, auch noch einen Plan B. Dann sagen die, ja, Lütje, ich wollte doch jetzt hier das Coaching nur machen und dann von ihnen die Garantie, dass ich keinen Kaiserschnitt kriege. Ja, dann spiele ich das mit den 90 Minuten durch und dann sage ich, was ist denn mit dem jetzt noch verbleibenden geschätzten 5%, dass sie nicht um einen Kaiserschnitt drum herumkommen? Nein, das gibt's nicht, das will ich nicht. Dann sage ich, ja, aber was ist, wenn das einfach irgendeiner mit ihnen macht, ja, weil der ihr Kind in Gefahr sieht und ihnen einfach ein Mittel spritzt und sie schlafen und das Kind wird geholt. Da wollen sie doch auch noch die Befreiung von der Fremdbestimmung, da wollen sie doch auch noch mitbestimmen. Ja, und dann werden die ganz hell wach und dann sagen zum Beispiel manche, ja, wenn dann schon Kaiserschnitt sein muss, den ich überhaupt nicht will, dann will ich das nicht wach erleben. Ich brauche da eine Vollnarkose. Dann sage ich, sehen Sie, das müssen Sie Ihren Plan B schreiben. Weil wenn Sie Pech haben, kommt irgendjemand und sagt, nee, Vollnarkose gibt's hier bei uns nicht, viel zu gefährlich. Ja, und das sind so die Dinge, erstens mal in den eigenen Spiegel auch mit Hilfe gucken, dann gemäß diesem Spiegel Pläne A, B, C aufbauen, richtige Erwartungshaltung generieren, den richtigen Geburtsort suchen und dann die Erkenntnis mitnehmen. Und ich glaube gar nicht, mit wie vielen Frauen ich das dann noch im Nachgang klären musste. 50% der Nachbesprechung, die ich zur Geburt gemacht habe, ging um die Frage, Herr Lütje, es war alles super, alles super. Alle haben das Beste gegeben, ich, mein Kind, die Plazenta, alle. Warum hatte ich einen Kaiserschnitt? Und dann sage ich denen, das hatte ich Ihnen am Infoabend schon gesagt, von den Tausenden von Gründen, ja, die dazu führen, die in Kombi oder allein dazu führen, dass man am Ende sich für einen anderen Geburtsweg entscheiden muss, kann ich Ihnen nicht sagen, welcher der Grund jetzt bei Ihnen war. Aber lassen Sie uns doch mal festhalten, dass wir alle einen recht guten Job gemacht haben und dass Sie mit der Tatsache, dass Sie sich darauf eingelassen haben, den Weg gegangen sind, alle Chancen mitgenommen haben, vielleicht, dass es beim nächsten Mal klappt. Und ich glaube, das so aus einem Guss, ja, wäre das, was ich mir wünschen würde. Und dann hätten wir weniger Gewalt, weniger Trauma. Und das nächste Punkt ist, wir müssen auch mal Fehler eingestehen. Wir müssen auch mal, selbst wenn wir das Richtige machen, uns immer über den Perspektivenwechsel klar werden. was wir mit Frauen veranstalten, wo wir einen Notkaiserschnitt machen, der vielleicht berechtigt ist, wo die Frau aber plötzlich ihre Selbstbestimmung komplett verliert. Ja, der wird nichts erklärt, der wird nicht um Erlaubnis gebeten. Da müssen wir die Größe haben, ihr zu sagen, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, aber was wir gerade mit ihnen veranstaltet haben, zum Mann kann man das auch sagen, das tut uns verdammte Hacke leid. Und dieser Satz fällt nie. Und wenn der öfter fallen würde, dass man einfach sein Bedauern ausdrückt für Dinge, die man tun muss, hätten wir eine ganz andere Welt in der Geburtshilfe.
Das stimmt. Ja.
Aber auch überall.
Überall.
Es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen man, glaube ich,
mit ist es immer alles übertragbar.
Das Find stimmt.
Ich, dies ist, weil jenes ist. Alles hat einen Zusammenhang. Alles dreht sich im Kreis. Buddha hat es gesagt. Ja, es ist so. Ja.
Wolf, ich habe noch eine ganz kurze letzte Frage. Ich hoffe, also die Frage ist kurz, die Antwort weiß ich nicht. Also mal angenommen, wir haben einen Hörer, der gerade erst erfahren hat, dass er Vater wird. Er und seine Partnerin stehen also noch ganz am Anfang der Schwangerschaft. Was wäre dein wichtigster Rat für die nächsten Monate für diesen Mann?
Also, das wird jetzt verwundern, aber ich muss mir sehr schnell leider schon sehr früh Gedanken machen, wo soll dieses Kind zur Welt kommen? Weil wir haben Engpässe nicht nur im klinischen Bereich, sondern im außerklinischen Bereich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Hausgeburt andenke oder eine außerklinische Geburt, muss ich sofort gucken, dass ich irgendwo den Fuß in die Tür bekomme. Ja, das wäre das Erste. Und sofort auch gucken, dass ich eine Hebamme bekomme, weil die sind ja auch verdammt knapp. Ja, so, dann würde ich in einer Zeit, wo gerade auch rund um Geburt alle mit Social Media overnewsed, aber underinformed sind, mit meiner Frau mal eine kleine Literaturliste zusammenstellen. Was wollen wir? Also raus aus Google, ja? Don't Google with the Kugel, heißt immer so schön. Hinzu, gibt's wirklich gute Digas oder Apps oder sowas wie euren tollen Podcast? Also eine gute Selektion macht und auch genau guckt, was brauchen wir nicht. Auch mal guckt, es gibt, wir sind ja das Ratgeberland der Welt, ja, also was ich da alles lese, auch zur Geburt, jeden Monat kommt ein neues Buch raus. Da genau gucken, ja, vielleicht mal in eine Stadtbücherei gehen, wo die meistens vorbehalten werden, einfach mal reinschnuppern, was spricht mich an, ja. Also da gibt's auch Bücher, wo ich davor warne, da gibt's ich will das gar nicht erwähnen, aber der Tenor dieses Buches ist der, ich erkläre dir mal, wie Geburt in der Klinik läuft und jetzt hast du hoffentlich verstanden, dass du da nichts zu sagen hast. Also häng deine Erwartungen bei der Kreißsaaltür ab und vertrau uns, wir gucken das dafür, dass du hier heil aus der Sache rauskommst. Solche Literatur finde ich gruselig, sondern es sollte schon Literatur sein, die wirklich auf Selbstbestimmung setzt. Eine gute Quelle ist auch Motherhood, das ist diese Elternorganisation, ja, die haben auch viele gute Literaturhinweise, arbeiten, ich bin mit denen in den Leitlinien, bin auch Mitglied und finde die ganz toll, was sie da machen, auch auf dem hohen Evidenz- und Wissenschaftsebene. Da würde ich mich da organisieren, Hebamme organisieren. Und natürlich dem Vater würde ich nochmal sagen, nutz diese irre Chance und geh in dich beim Duschen oder bei der Autofahrt und frag dich nochmal, welches Männerbild wurde mir mitgenommen, welches habe ich bis heute gelebt? Und wie soll das in der Zukunft aussehen, jetzt, wo ich Vater werde? Und geht es ganz bewusst mit dir, deiner Frau und deinen Bestkumpels um oder mit denen, die schon Kinder haben? Und dann guck mal, wie ihr euch vorbereitet. Ja, natürlich Parkurs finde ich immer gut, wenn dann den langen, nicht nur das Wochenende. Und du Mann, guck doch mal, ob es nicht auch noch für Männer ein tolles Angebot gibt. Komme spontan die Idee. Können wir ja mal überlegen, hier echte Papas, ob man nicht diesen meinen Kurs mal in ein Online-Format anbietet. Eine Stunde sonntagsabends über eine riesen Zoom-Sitzung mache ich Geburtsvorbereitung für Männer, arbeite den Punkteplan um, wir nehmen 5 Fragen auf. Kann man mal überlegen, warum nicht.
Und dann tragen wir das in die Welt. Hast du noch eine Frage, Flo, während wir drüber nachdenken?
Ja, es war auf jeden Fall ein tolles Schlusswort, weil ich finde gerade den letzten Punkt, wo du gerade sagtest, lieber Vater oder werdender Vater, geh in dich. Schau, wie du geprägt wurdest und welcher Vater du sein möchtest.
Richtig, ja.
Ist für mich eigentlich das beste Schlusswort. Es kann noch getoppt werden von unserer allerletzten Frage, die wir allen unseren Gästinnen und Gästen stellen.
Es wird getoppt, ich versprich's dir.
Ich bin gespannt. Und zwar haben wir eine echte Papas-Playlist auf Spotify und die wächst von Gespräch zu Gespräch an
mit dem Musikwunsch der Gästin, des Gastes. Und darum meine Frage, welche Musik würdest du oder hast du vielleicht sogar bei deinen Geburten gespielt oder hast du im Sinn gehabt, mitgesummt?
Nicht wirklich. Aber ich rutsche ein bisschen zur Seite, dann seht ihr da hinten.
Eine Gitarre, du spielst selbst.
Ich spiele selber Gitarre. Ich habe ja auch einen Instagram-Kanal. Und ich habe mir ein Stück ausgesucht, mein Lieblingsstück, immer schon seit 40 Jahren. Dire Straits, Mark Knopfler, Sultans of Swing. Und das habe ich mir deswegen auch ausgesucht. Super Stück. Es wird heute, spiele das seit 40 Jahren auch auf der Gitarre, habe es auch schon in Bands gespielt und habe es auf der klassischen Gitarre adaptiert. Und es wird heute gepostet mit einem Hinweis auf eure echten Papas in meinem Instagram-Kanal. Habe ich gestern aufgenommen.
Ja? Sehr cool.
Sultans of Swing, extra für euch. Und mega. Swing heißt, das ist die Schwingungsfähigkeit. Das ist der Schlüssel zum Leben. Sich anpassen können, den Perspektivenwechsel hinzubekommen, im sowohl als auch zu denken. Das sind die Garanten für das gute, demokratisch, holistisch, ganzheitliche, menschliche, empathische Leben, das wir alle führen wollen. Und das schwingt so ein bisschen mit. Ja,
vielen Dank.
Bei diesem
das
Sultan.
Freut mich sehr. Das finde ich super.
Total
das ist ein tolles
schön.
Lied.
Also, die Dire Straits kommen auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die ihr abonnieren könnt, genauso natürlich wie diesen Podcast. Abonnieren, anhören, bewerten, weitersagen. Und wenn ihr noch eine Frage habt zu diesem Thema oder generell zu unserem Podcast, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Genau, die geht an an podcast@echtepapas.de. Man soll natürlich auch das @ noch dazu packen. Genau.
So, und weil wir gerade Werbung machen, wir haben ja schon sehr ausführlich über dein Buch gesprochen. Wolf, dein Geburtscoach heißt es, ist dein aktuelles Buch. Aber wenn man jetzt ich will nicht sagen Blut geleckt hat, aber wenn man sich noch mehr interessiert für die Thematik oder für deine Person. Du hast schon gesagt, bei Instagram bist du aktiv. Ist das dein Social-Media-Account deiner Wahl? Oder?
Ja, nein, ich bin nur bei Insta mit Geburtscoach, Hashtag. Und ich habe noch einen zweiten Buchtitel, den ich auch noch anbringen will, habe ich auch mit veröffentlicht. Das heißt Geboren und Geborgen. Ist ein wundervolles Buch, auch bei Kösel. Und da haben 20 tolle Autoren jeweils einen Brief an Eltern geschrieben, damit sie das erste Jahr gut überstehen.
Ach, schön. Auch eine schöne Idee.
Ja.
Okay, gut. Also das heißt, wenn man dir bei Insta folgt, dann ist man eigentlich immer up to date und weiß auch so, wann du Kurse anbietest, wann vielleicht ein neues Buch kommt.
Alles erfährst du da und ich poste zu Filmen, zu Literatur, zu allem, mach manchmal Musik. Und bringen immer wieder neue Erkenntnisse aus den Leitlinien kurz zusammengefasst in die Welt. Und da kann man sich zu vielen, vielen richtig gut schlau machen. Es sind auch viele Podcasts, die ich mit der friedlichen Geburt gemacht habe, zu speziellen Themen. Also da wird man richtig, den Kanal kann ich wirklich empfehlen, weil da wird eher evidenzbasiert mit meinem großen Erfahrungshorizont. Gut und nicht overnews, sondern richtig evidenzbasiert informiert von mir.
Ja. Okay, dann vielen, vielen Dank für diesen Tipp und vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war jetzt sehr ausführlich, aber auch sehr wichtig und letztendlich ist ja die Geburt sozusagen das Startzeichen für uns alle und die sollte schon optimal sozusagen beginnen.
Bin ganz bei euch, bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, macht einen tollen Job.
Danke, dass
alles Gute für euch. Gleichfalls nach 40 Jahren. Ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Alle anderen hören wir hoffentlich schon wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge von den echten Papas. Bis dahin,
bei
macht's gut.
Bei der letzten Folge dieses Jahres.
Ah, okay.
Alles
Bis
klar.
Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.